in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freier Radios aus dem Südwesten, mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 2. März.
Am Mikrofon begrüßen euch Fabian und Johanna mit folgenden Themen.
1691 Flüchtlinge zu lange in Erstaufnahmeeinrichtungen.
Kontakte des NSU nach Baden-Württemberg.
Zunächst aber die Fokus Südwest Nachrichten.
Auftritt des türkischen Justizministers in Gaggenau untersagt. Im badischen Gaggenau sollte am heutigen Donnerstagabend die Gründungsversammlung der Union Europäisch-Türkischer Demokraten, kurz UETD, stattfinden. Das eigentliche Ziel des Abends war aber der Auftritt des türkischen Justizministers, um für die Einführung des diktatorischen Präsidialsystems in der Türkei zu werben. Wie breit gefordert, hat die Stadt Gaggenau dieser Veranstaltung nun einen Riegel vorgeschoben. Die Begründung der Absage durch die Stadt mutet versammlungsrechtlich allerdings äußerst fragwürdig an. Aufgrund der nun überregional bekannt gewordenen Veranstaltung rechnet die Stadt mit einem großen Besucherandrang, für den die Festhalle Bad Rotenfels, die dortigen Parkplätze und auch die Zufahrten nicht ausreichen würden. Aus diesen Gründen widerrufe man die Zulassung zur Überlassung der Festhalle an die UETD.
Sammelabschiebung in den Kosovo trifft zahlreiche Kinder. Am heutigen Donnerstag, den 2. März, wurden wieder 67 Personen aus Baden-Württemberg in den Kosovo abgeschoben. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hatte nach eigenen Angaben sogar 114 Personen abschieben wollen. 47 Menschen konnten sich also vor dem Flug schützen. Mit 31 Betroffenen waren fast die Hälfte der abgeschobenen Kinder bis 14 Jahren. Darunter auch 6 Kinder im Alter bis 2 Jahren. Schon wieder wurden auch 6 Personen, wahrscheinlich also eine Familie, aus Freiburg abtransportiert. 5 Personen wurden direkt aus Landeserstaufnahmeeinrichtungen abgeschoben. Alle anderen lebten also schon länger in Baden-Württemberg. Laut Regierungspräsidium gehören 11 der Betroffenen der Minderheit der Roma an. Die nächste Sammelabschiebung in Richtung Balkan findet laut Homepage von Aktion Bleiberecht bereits am Montag, den 6. März, statt. Ziel des Fluges wird dann Albanien sein.
Abschiebung nach Afghanistan die erste. Grüne Jugend spricht sich für generellen Abschiebestopp nach Afghanistan aus. Die Abschiebezahlen in Baden-Württemberg sind in der letzten Zeit immer weiter gestiegen. Allein im Januar wurden 390 Flüchtlinge abgeschoben. Die letzte Abschiebung nach Afghanistan hat nun aber doch zu einigen Krach in der grün-schwarzen Koalition geführt. Gegenüber Radio Dreieckland hat sich Lena Christine Schwelling, Landessprecherin der Grünen Jugend Baden-Württemberg, nun für einen generellen Abschiebestopp nach Afghanistan ausgesprochen, der auch für die viel zitierten Straftäter gilt.
Aus unserer Sicht ist Afghanistan kein sicheres Land, in das man jemanden abschieben kann. Auch gerade denken wir, dass das Asylrecht nicht der richtige Ort ist, um Strafvollzug oder Ähnliches zu betreiben, sondern Menschen, die auch hier in Deutschland Straftaten begehen, sollten auch hier dafür verurteilt und ins Gefängnis gesperrt werden, wenn es denn so drastische Straftaten sind. Und eine Abschiebung halten wir da auch nicht für den richtigen Weg. Das Asylrecht ist keine Erweiterung des Strafrechts.
Abschiebung nach Afghanistan, die zweite. Protest gegen Kretschmann-Auftritt. Am politischen Aschermittwoch trat der grüne Ministerpräsident Kretschmann in Biberach auf. Dagegen protestierte das Interkulturelle Forum für Flüchtlingsarbeit zusammen mit zahlreichen anderen Ehrenamtlichen mit einer Mahnwache. Sie kritisierten die grün-schwarzen Abschiebungen nach Afghanistan. Dazu erklärte Dagmar Rüdenburg vom Interkulturellen Forum Biberach gegenüber Radio Dreieckland:
Wir haben die Grünen lange Zeit als Bündnispartner für eine humane Flüchtlingspolitik gesehen. Also zum Beispiel im Landtagswahlprogramm letztes Jahr stand noch drin, wir schieben nicht ab nach Afghanistan. Und kaum sind die Grünen an der Regierung mit der CDU, machen sie alles mit und machen so auf dem Rücken der Flüchtlinge eine inhumane Politik.
Abschiebung nach Afghanistan die dritte. Abschiebestopp jetzt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte in einem Brief an Außenminister Sigmar Gabriel, Zitat, dringend um eine aktualisierte Bewertung der Sicherheitslage gebeten. Innenminister Thomas de Maizière, CDU, und Außenminister Sigmar Gabriel, SPD, haben sich allerdings nun in einem Brief an die Bundesländer gegen eine Neubewertung der Sicherheitslage in Afghanistan ausgesprochen.
Die Bundesregierung hat sich dazu entschieden, weiterhin die Faktenlage zu ignorieren. Daher ist es nun höchste Zeit, dass die Grünen in Baden-Württemberg ihren Worten Taten folgen lassen und einen Abschiebestopp nach Afghanistan aussprechen.
So Julian Steiger vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg.
Test für Atommülltransport über den Neckar. Protest am Samstag. Am Montag, den 27. Februar, fuhren leere Kastoren per Schiff von Obrichheim nach Neckarwestheim. Das Ganze war ein Test für den Transport von 342 Brennelementen. Diese sollen in 15 Kastoren über den Neckar verschifft werden. Der erste Kastor-Schiffstransport. Dies ist eine riskante und unnötige Atommüllverschiebung, die der Öffentlichkeit als Pseudo-Entsorgung verkauft wird, so das Bündnis Neckar-Kastorfrei. Unter dem Motto Neckar-Kastorfrei, keine Kastortransporte von Obrigheim nach Neckarwestheim, findet an diesem Samstag, den 4. März, in Heilbronn eine Anti-Atom-Demonstration statt.
Protest gegen Abschiebung in Schwäbisch Gmünd. In Schwäbisch Gmünd gibt es heftigen Protest gegen die derzeitige Abschiebepolitik. Am Samstagabend protestierten mehrere hundert Menschen mit einer Mahnwache anlässlich der drohenden Abschiebung einer Mutter mit drei Kindern. Das jüngste in Deutschland geborene 3,5-jährige Kind einer Nigerianerin, die über Italien geflohen war, hatte kürzlich eine Aufforderung erhalten, innerhalb einer Woche auszureisen. Die Geflüchtete arbeitet bei einem Bäcker in der Stadt. Getragen wurde der Protest unter anderem gemeinsam von Stadtverwaltung, Kirchen und dem Arbeitskreis Asyl. Der Fall zeige, wie absurd der Umgang mit Flüchtlingen sei. Statt den Einzelfall zu prüfen, komme die Menschlichkeit unter die Räder. Wer sich integriere, hier Kindergarten und Schule besuche, eine Ausbildung absolviere oder arbeite, der werde abgeschoben, so der CDU-Oberbürgermeister Richard Arnold aus Schwäbisch Gmünd. Der Ostalbkreis-Landrat Klaus Pavel, auch von der CDU, erklärte ebenfalls: Vor Ort weiß man mehr als in Akten steht, vor allem wie gut sich die Betroffenen in das Gemeinwesen integriert hätten.
Export von Waffenbauanlage nach Mexiko. Der badische Maschinenhersteller HMP aus Pforzheim exportiert momentan, laut Rüstungskritiker Jürgen Gresslin, eine Anlage zur Herstellung von Gewehrläufen nach Mexiko. HMP stellt sich auf den Standpunkt, keine Genehmigung für den Export zu brauchen, da man die Maschinen ohne die nötigen Spezialwerkzeuge liefere. Dazu meint Jürgen Gresslin:
Die Haltung der Geschäftsführung von HMP ist sehr problematisch, denn es zeichnet sich aufgrund der uns vorliegenden Unterlagen aus Mexiko ab, dass die Maschinen, die geliefert werden seitens HMP in Pforzheim nach Mexiko, an einen militärischen Empfänger in Zusammenarbeit mit der Sedena gehen, dem Verteidigungsministerium in Mexiko. Und es spricht sehr viel dafür, dass mit diesen Maschinen Gewehrläufe für FX-05 Sturmgewehre in Mexiko hergestellt werden sollen. Der ganze Fall wirft ein Schlaglicht auf die deutsche Zulieferindustrie, denn HMP steht ja hier pass pro toto für all diese Maschinenbaufirmen, die Dual-Use-Güter, also zivil- wie militärisch nutzbare Güter herstellen. Der ganze Fall belegt eigentlich das deutsche System der Exportkontrolle versagt. Und zwar eben im Bereich der Dual-Use-Güter, also zivil- wie militärisch nutzbaren Maschinen.
Die Bundesregierung erklärt in einer Antwort auf eine Linken-Anfrage, Rundknetmaschinen seien Maschinen mit breiten Anwendungsmöglichkeiten und daher nicht in Güterlisten für Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter, noch in denen für Dual-Use-Güter enthalten. In Mexiko sind in den letzten Jahren über 100.000 Menschen verschwunden und ermordet worden.
Erst durch eine der letzten Asylrechtsänderungen wurde die maximal mögliche Aufenthaltsdauer für Flüchtlinge in Erstaufnahmeeinrichtungen von 3 auf 6 Monate ausgeweitet. Mit der weiteren Ausnahme, dass Flüchtlinge aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten bis zum Abschluss ihres Verfahrens in den Einrichtungen bleiben sollen. Der baden-württembergische Flüchtlingsrat macht nun darauf aufmerksam, dass gegen die höchstens zulässige Unterbringungsdauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen in Baden-Württemberg massenhaft verstoßen wird. Abgesehen von den Flüchtlingen aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, die gesetzlich vorgesehen diese Sondereinrichtungen nicht verlassen sollen, waren zum 31. Januar 1691 Flüchtlinge zu lange in Erstaufnahmeeinrichtungen. Wir haben mit Sean McGinley, Geschäftsführer des Baden-Württembergischen Flüchtlingsrats, darüber gesprochen.
Zum 31. Januar waren 1691 Personen in Baden-Württemberg schon länger in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht als gesetzlich vorgesehen. Was bedeutet das für die Betroffenen?
Es bedeutet zum einen, dass sie eben in diesen Aufnahmeeinrichtungen wohnen müssen, die eben nur für eine kurze Zeit konzipiert sind eigentlich. Wir erinnern uns, es ist nicht so lange her, da war die maximale Aufenthaltsdauer 3 Monate, jetzt sind es eben 6 Monate und wir wissen von Fällen, wo Leute teilweise 15 Monate da drin sind. Das ist natürlich klar, dass das nicht in Ordnung ist, weil diese Einrichtungen eben gar nicht darauf ausgelegt sind. In vielen Fällen hat man da keine Privatsphäre. Des Weiteren gehen da weitere Einschränkungen damit einher, zum Beispiel ein Arbeitsverbot, wenn man in der Erstaufnahme lebt, oder eben auch die Residenzpflicht, dass man sich nicht frei bewegen kann in ganz Deutschland, so wie das bei den Geflüchteten wäre, die auf die Landkreise und Kommunen verteilt worden sind.
Mit dem durch Abschottung erzielten Rückgang der Flüchtlingszahlen, was lässt sich da allgemein über die derzeitige Situation in den baden-württembergischen Erstaufnahmeeinrichtungen sagen?
Es ist richtig, dass jetzt eben weniger Menschen ankommen insgesamt. Es kommen dann eben auch weniger Menschen neu hinzu in den Kommunen. Und wir haben teilweise auch das Phänomen, dass in den Landkreisen, dass da Einrichtungen jetzt, dass es da freie Plätze gibt, dass da einzelne Unterkünfte geschlossen werden. Und es ist tatsächlich schon vorgekommen, dass einzelne Geflüchtete es geschafft haben, eine eigene Wohnung zu finden, aus Gemeinschaftsunterkünften rausziehen wollten und dann Probleme bekommen haben mit den Behörden, die ihnen das nicht erlauben wollte, weil sie verhindern wollen, dass diese Unterkünfte geschlossen werden, weil sie da entsprechend Gelder verlieren würden. Und das ist natürlich eine ziemlich unsinnige Situation, wo man Menschen hat, die in Privatwohnungen ziehen wollen, was eigentlich die optimale Lösung ist für geflüchtete Menschen, was gerade die Integration fördert und so weiter, aus den Gemeinschaftsunterkünften raus, dass ihnen das nicht erlaubt wird und gleichzeitig man Menschen hat, die rechtswidrig viel zu lange in den Erstaufnahmestellen festgehalten werden, die froh drum wären, weiterzukommen in eine Gemeinschaftsunterkunft.
Ich hatte es gesagt, Flüchtlinge aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten sollen die Erstaufnahmelager bis zum Abschluss ihres Verfahrens gar nicht mehr verlassen. Darunter fallen dann zum Beispiel Roma vom Balkan, was teilweise ungute Sonderlageassoziationen wecken kann. Ist diese Gesetzesvorgabe von Ende 2015 mittlerweile Realität in Baden-Württemberg? Kommen Flüchtlinge aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten gar nicht mehr raus aus Erstaufnahmelagern, wenn sie neu nach Deutschland kommen?
Ja, absolut. Das ist tatsächlich so, dass die Menschen, die eben in diesem Zeitraum jetzt neu gekommen sind, gar nicht aus den Erstaufnahmeeinrichtungen rauskommen. Die einzigen Menschen aus diesen Staaten, die in den Landkreisen und in den Gemeinden sind, sind eben diejenigen, die vorher schon da waren, bevor diese Gesetzesänderungen in Kraft getreten sind. Und das werden leider auch immer weniger, da eben auch die Anzahl der Abschiebungen in diese Länder sehr hoch ist.
Zurück zum Thema längere Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen als gesetzlich vorgesehen. Wie rechtfertigt denn die Landesregierung diese Praxis?
Also zum einen stellt man sich auf den Standpunkt, dass diese Verlegung aus der Erstaufnahme heraus nur auf Antrag zu erfolgen hat, dass also jede Person nach Ablauf der 6 Monate einen schriftlichen Antrag an das Regierungspräsidium Karlsruhe stellen muss, um die Verlegung zu beantragen. Das ist aus unserer Sicht absoluter Quatsch, weil diese Praxis so nicht üblich war vorher. Es ist immer noch nicht üblich in Bezug auf Menschen aus den Staaten mit einer sogenannten guten Bleibeperspektive. Also jemand aus Syrien muss es nicht machen, wird dann vielleicht schon nach einer kurzen Zeit weiter transferiert, also gar nicht mal 6 Monate, sondern viel kürzer. Das bekommen die Menschen aus anderen Staaten natürlich mit, was dann eben auch zu berechtigter Unmut und zum Gefühl der ungerechten Behandlung dann eben führt. Und das ist natürlich sehr problematisch. Ich fand das auch interessant in der Antwort, die ich bekommen habe von Innenministerium, dass man wirklich relativ offen zugegeben hat, dass man bei Menschen, die keine gute Bleibeperspektive haben angeblich, dass da eine Verlegung aus der Erstaufnahme heraus gar nicht erwünscht ist. Und Das finden wir sehr problematisch, weil ja diese Einschätzung der Bleibeperspektive erfahrungsgemäß ausschließlich aufgrund des Herkunftslandes getroffen wird. Also wir sehen, man verabschiedet sich immer weiter von dem eigentlich gültigen Prinzip einer individuellen Prüfung und ordnet die Menschen nur aufgrund ihrer Herkunftsländer ein. Und das hat dann eben auch diese Auswirkung. Ja. Und außerdem, die Bundesregierung hat ja beschlossen, diese Regelung für Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, dass sie nicht aus der Erstaufnahme rauskommen, aufgrund dieser vermeintlichen Bleibeperspektive. Das finden wir nicht in Ordnung, das muss man ganz klar sagen. Aber es ist auch interessant festzustellen, dass die Landesregierung sich in dieser Hinsicht, in dieser Frage, sich das Recht herausnimmt, über diese Regelung der Bundesregierung hinaus ähnliche Regelungen für Menschen aus anderen, aus weiteren Herkunftsstaaten zu treffen.
Flüchtlinge aus welchen Ländern sind jetzt davon besonders betroffen, aus bisher noch nicht sicheren Herkunftsstaaten?
Es sind tatsächlich sehr, sehr viele. Das Interessante ist, als uns dieses Problem zum ersten Mal bewusst wurde, hatten wir den Eindruck, dass es um Menschen geht aus den sogenannten Maghreb-Staaten, Tunesien, Marokko, Algerien. Da gab es nämlich einen Versuch, diese Länder als sogenannte sichere Herkunftsstaaten einzustufen. Und wir hatten dann gedacht, okay, man versucht da jetzt irgendwie dem vorzugreifen und die Menschen jetzt schon so zu behandeln, obwohl die Rechtsgrundlage dafür noch gar nicht da ist. Nachdem wir uns dann intensiver damit beschäftigt haben, haben wir festgestellt, dass da auch sehr viele Leute aus anderen Ländern betroffen sind, gerade in Baden-Württemberg viele Menschen aus Gambia. Und ich habe jetzt den Eindruck, dass es im Prinzip zwar ein Schwerpunkt auf die Menschen aus den Maghreb-Staaten und auf Gambia, aber grundsätzlich fast alle betrifft, die eben nicht aus den 5 Staaten stammen, denen man eben eine sogenannte gute Bleibeperspektive unterstellt.
Welche Möglichkeiten haben die Geflüchteten, sich gegen diese überlange Unterbringung in Erstaufnahmelagern zu wehren?
Also wir haben auf unserer Website eben unsere Stellungnahme veröffentlicht und dann auch quasi eine Handlungsempfehlung für die Betroffenen und auch für die Beratungsstellen. Wir würden empfehlen, dass sich die Leute an eine Beratungsstelle wenden, denn die Sozial- und Verfahrensberatung in der Erstaufnahme, die haben alle diese Info von uns bekommen. Auch wenn wir das unsinnig finden, was das RP fordert mit dem schriftlichen Antrag, empfehlen wir, einen solchen Antrag zu stellen, einfach um eine bessere Argumentationsgrundlage zu haben. Dafür haben wir ein Muster auf unserer Website veröffentlicht und dann haben wir eben auch eine Musterklage zur Verfügung gestellt, mit dem die Personen dann eben gegen diese Praxis klagen können. Also wir empfehlen erstmal, den schriftlichen Antrag zu stellen, eine Frist zu setzen für die Verlegung und wenn diese Frist dann verstrichen ist, eben eine Klage einzureichen.
Abschließend Hoffnung, dass dieser Rechtsbruch der viel zu langen Unterbringung in Erstaufnahmelagern in Baden-Württemberg beendet werden kann?
Ich bin tatsächlich relativ optimistisch. Es ist so, dass wir schon im letzten Jahr, als wir von solchen Fällen hörten, als uns noch nicht ganz bewusst war, wie weit verbreitet dieses Phänomen ist, wir Einzelfälle unterstützt haben, auch mit finanzieller Unterstützung aus dem Rechtshilfefonds von Pro Asyl und dann festgestellt haben, in dem Moment, wo eine Klage eingereicht wurde, dass die Menschen dann verlegt wurden, also die einzelnen Leute, die geklagt hatten. Ich denke, das deutet darauf hin, dass es dem Innenministerium, dem Regierungspräsidium Karlsruhe klar ist, dass sie hier rechtswidrig handeln und dass sie verhindern wollten, dass ein Gericht das wirklich feststellt und quasi eine Präzedenzentscheidung fällt. Deswegen hoffe ich, dass es eben auch in diesen Fällen so sein wird, wenn viele Leute dagegen klagen, dass man einfach einsieht, dass man hier ertappt worden ist bei einer rechtswidrigen Praxis und einfach davon Abstand nimmt.
Soweit Sean McGinley, Geschäftsführer des Baden-Württembergischen Flüchtlingsrats. Mit ihm sprachen wir darüber, dass in Baden-Württemberg zum 31. Januar 1691 Flüchtlinge länger als die zulässige Höchstdauer von 6 Monaten in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht waren.
Am Freitag, den 24. Februar, tagte wieder einmal der NSU-Untersuchungsausschuss in Stuttgart. Insbesondere ging es um Kontakte des NSU nach Baden-Württemberg. RDL-Redakteurin Pia war in Stuttgart und erklärte zunächst, um was es in der Sitzung ging und wer geladen war.
Unter anderem war eine Zeugin geladen, die auf einem Bild zu sehen war, das auch Zschäpe und Mundlos bei einem ihrer Besuche in Ludwigsburg zeigt. Diese Zeugin, die die damals Mitglied der rechten Szene oder dieser Gruppe in Ludwigsburg war, war bis dahin so nicht bekannt, hat sich auch an das Treffen nicht erinnert oder angeblich nicht erinnert. Das lässt sich natürlich so nicht sagen. So ein paar Details haben sich dadurch geklärt, aber richtig neue, vertiefte Erkenntnisse gab es nicht.
Und es wurden ja vor allem Zeuginnen aus der Nazi-Szene in Baden-Württemberg zu ihrem Bezug zum NSU befragt. Wer waren denn diese Personen und was haben sie ausgesagt?
Genau, also es geht ja zentral jetzt in dieser Sitzung und in der letzten Sitzung ging es zentral darum, inwiefern der NSU oder das Kern-NSU-Trio ein Unterstützerumfeld in Baden-Württemberg, jetzt speziell in Ludwigsburg, hatte. Und geladen waren deshalb drei Zeuginnen aus der Nazi-Szene, zwei, die mit Beate Zschäpe bekannt waren, also aus Jena kommen, eine Schulfreundin und dann eine Freundin eben aus dieser rechten Clique in Jena. Und die dritte Zeugin war aus dem Ludwigsburger Umfeld. Und es ging zentral eben darum, wie sich diese Treffen gestaltet haben, warum und wann Zschäpe und Mundlos und dann später auch Bönhardt das erste Mal nach Ludwigsburg gekommen sind, was sie da gemacht haben, wen sie getroffen haben. Wer diese Personen in Ludwigsburg waren, ob die eventuell Unterstützungsleistungen geliefert haben, nicht nur für den Heilbronner Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter, sondern auch davor schon. Du hattest ja gerade schon gesagt, die drei waren mindestens, oder also Zschäpe und Mundlos waren mindestens 30 Mal in Baden-Württemberg, Bönhardt deutlich seltener, aber auch. Und die Frage war jetzt eben, wie diese Kontakte zustande kamen. Und insbesondere eine Zeugin war da von Interesse, das ist Katrin K., die eben mit Zschäpe seit ungefähr 1993, wie sie sagt, befreundet war. Die auch zentral eben in dieser Jena Neonazi-Szene drinne war, wie sich dann im Laufe der Vernehmung herausgestellt hat. Da ging es zunächst darum, dass sie sagte, ah, sie sei gar nicht politisch gewesen, sie haben eigentlich nur Musik gehört. Ja, das sei Musik von rechten Bands gewesen, aber sie selbst, also sei überhaupt nicht politisch interessiert. Dagegen wurde dann von dem Ausschussvorsitzenden Drexler unter anderem angeführt, dass sie ja den Spitznamen NPD Elke hatte. Wie der zustande gekommen sei, wenn sie angeblich nicht politisch sei, dann sagte sie, das kann sie sich auch nicht erklären. Und so ging das immer ein bisschen hin und her, bis sich dann nach und nach herausgestellt hat, dass sie nicht nur eng mit diesen Leuten befreundet war und da zum Kreis der Personen um Zschäpe und Mundlos und dann auch Bönhardt gehört hat, sondern dass sie unter anderem auch mehrmals wegen Körperverletzung verurteilt wurde. Zu diesen Straftaten sagte sie dann, das habe auch keinen politischen Hintergrund. Dann wurde nachgefragt, um wen es denn dabei gegangen sei. Und dann meinte sie, ja, das sind alte Geschichten aus der Schule noch. Wer denn die Personen gewesen seien? Ja, Linke und auch teilweise Ausländer. Also so gestaltete sich das Ganze. Ein zentraler Punkt war in dieser Zeugenvernahme auch die Rolle von Michael E. und Hans-Joachim S. Das sind beides Ludwigsburger Nazis. Hans-Joachim S. wurde auch in der letzten Sitzung bereits vernommen. Michael E. ist 2003 gestorben, war wohl die zentrale Figur, die diesen Kontakt nach Jena und dann auch zu einer etwas anderen Gruppe in Chemnitz hergestellt hat, die auch beide jeweils in Ludwigsburg zu Besuch waren. Um die beiden Personen ging es zentral. Und um mögliche Waffenkäufe und Waffenverkäufe oder Waffenhandel, das war ein Thema, das die drei Zeuginnen aus der Neonazi-Szene, da wurde gehofft, dass die da vielleicht was zu sagen können.
Es wurden letzten Freitag auch Vertreterinnen der Ermittlungsbehörden geladen aus Baden-Württemberg. Wie sah denn der Informationsaustausch über das baden-württembergische Umfeld des NSU nach 2011, also nach dem Auffliegen des NSU, aus?
Ja, geladen waren zwei Ermittlerinnen, die in der sogenannten EG-Umfeld, Ermittlungsgruppe Umfeld, nach 2011 versucht haben, die Beziehungen des NSU-Kerntrios, also Zschäpe, Mundlos und Bönhardt, zu Baden-Württemberg aufzudecken und jetzt nicht zentral mit dem Heilbronner Mord beschäftigt waren, sondern eher mit diesen Verbindungen und Kontakten. Eine der beiden, die Kriminalrätin, glaube ich jetzt, Hisslinger, die wurde dazu befragt, vor allen Dingen, wie sich die Ermittlungen dieser EG-Umfeld gestaltet haben. Also versucht wurde, irgendwie herauszufinden, ob wirklich jeder Stein umgedreht wurde, ob wirklich allen Spuren nachgegangen wurde und wie der Austausch mit den Behörden, unter anderem aus Thüringen aussah. Und ja, die erste Beamtin war da recht zufrieden mit ihrer Arbeit letztlich oder mit der Arbeit der Ermittlungsgruppe insgesamt. Sagte, man könne natürlich immer noch mehr untersuchen, aber die zentralen Punkte seien, denen seien nachgegangen worden. das sei letztlich kein weiterer Aspekt entdeckt worden, der auf weitere Straftaten, auf weitere Unterstützungsleistungen und so weiter hinweist. Angesprochen auf die Auskünfte anderer Behörden, sagte sie, ja, man könne natürlich immer mehr gebrauchen, man könne natürlich immer mehr Informationen gebrauchen, aber auch ihr, in ihrem Umfeld sei das bekannt, und sie würde das selbst auch so machen, dass man aus ermittlungstaktischen Erwägungen Informationen teilweise zurückhält und dass auch nicht zwangsläufig eine Auskunftspflicht besteht zwischen den Behörden und zwischen einzelnen Ermittlungsgruppen. Und da sagte dann unter anderem das Ausschussmitglied Filius, der ist von den Grünen, das sei ja eine Art egoistisches Behördendenken, und man bekomme den Eindruck, dass zwischen den einzelnen Behörden immer wieder Kommunikationspannen passieren. Das sagt sie dann, ja, Fehler passieren, im konkreten Fall kann sie dazu nichts sagen. Und deutlich kritischer ist dann die Kriminalhauptkommissarin Rieger gewesen, die zunächst auch in der Soko Parkplatz, also zum Mord in Heilbronn direkt ermittelt hat, gleich 2007, die dann später zur EG Umfeld ebenfalls dazugekommen ist, und die sagte, da gäbe es schon noch Dinge, die man aufklären könne. Also es sind auch spontan mehrere Zeugen eingefallen, die sie noch befragen wollen würde. Diese EG Umfeld wurde ja nach 14 Monaten ungefähr schon aufgelöst und war auch nicht mit den rechtlichen Kompetenzen ausgestattet, dass sie Zeugen zu einer Aussage zwingen könnte. Also sie darf Leute nicht vernehmen, sie darf sie befragen, aber die dürfen ihr im Prinzip auch die Tür vor der Nase zuknallen und müssen nicht ins Präsidium beispielsweise geladen werden. Und das hat sie deutlich kritisch gesehen, das hat auch dann der Ausschuss an sich kritisch gesehen. Ja, also sie hätte da auf jeden Fall noch Dinge zu ermitteln gehabt. Zentral bei der Befragung der beiden Beamtinnen, das kann man vielleicht noch sagen, war die Frage, warum scheinbar der Kontakt des NSU-Trios nach Baden-Württemberg nach 2001 ganz plötzlich abgebrochen ist. Also es gibt keine Anhaltspunkte für einen weiteren Kontakt, keine konkreten Anhaltspunkte nach 2001, also 6 Jahre vor dem Mord an Michelle Kiesewetter und bereits 3 Jahre, nachdem die drei schon im Untergrund waren, untergetaucht waren. Warum jetzt zu diesem Zeitpunkt, warum danach nicht mehr, wie lässt sich das erklären? Und da meinte insbesondere die Frau Rieger, die Kriminalhauptkommissarin Rieger, dass sie sich das auch nicht erklären können und dass nach ihrem Verständnis und nach ihrem Ermessen muss es da weiteren Kontakt gegeben haben, auch wenn sich jetzt bis jetzt noch nicht konkrete Beweise dafür gefunden haben. Ein Hinweis darauf, das vielleicht noch als letzten Punkt, ist, dass ein Stadtplan gefunden wurde. Also der NSU, beim NSU und auch im Umfeld wurden ja diverse Stadtpläne gefunden, unter anderem auch von Ludwigsburg. Und die Annahme, die man jetzt treffen könnte, so auch Rieger, ist, dass das nicht mögliche Ziele waren oder nicht nur mögliche Ziele, sondern auch mögliche Kontakt- und Unterstützungspersonen.
Dann interessiert uns zuletzt auch noch die Einschätzung der Sitzung durch die Mitglieder des Untersuchungsausschusses.
Da waren vielleicht 3 oder 4 Punkte wichtig, die von allen Mitgliedern oder von vielen Mitgliedern angesprochen wurden. Es gibt ja dann im Anschluss immer noch eine Pressekonferenz, wo sich die Obleute aus den verschiedenen Fraktionen äußern können und auch noch befragt werden können. Zentral war da eben auch die Einschätzung, dass es unwahrscheinlich oder unrealistisch ist, dass nach 2001 keine Kontakte bestanden haben sollen. Ein etwas anderer Punkt ist vielleicht noch, dass auch angesprochen wurde, dass alle 3 Zeugen haben das geäußert, dass sie über die über rechte Musik oder über rechte Szenebands dazugekommen sind. Das kann man jetzt glaubwürdig finden, dass da viel Musik gehört wird, ist sicherlich wahr. Ob das jetzt sozusagen der einzige Einstieg war, ist ein bisschen die andere Frage. Aber da wurde dann auch nochmal darauf hingewiesen, dass man dagegen doch was unternehmen müsse. Und der dritte, letzte, wichtige Punkt ist, was wirklich vehement nochmal nachgeprüft werden müsste, aus meiner Perspektive, ist, warum der Informationsaustausch insbesondere von Thüringen nach Baden-Württemberg so schlecht lief. Also es gab mehrere Telekommunikationsüberwachungen des NSU-Trios in Thüringen, von den Thüringer Behörden, aber diese Unterlagen wurden nie nach Baden-Württemberg übermittelt. Warum und wo die sind,
Sind einfach verschwunden, die gibt's nicht mehr.
Es ist unklar, ob die beim BKA liegen, es ist unklar, ob die gelöscht wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen. Es gibt ja solche Löschfristen, ob das eventuell schon vor Aufliegen des NSU gelöscht wurde, weil diese Fristen verjährt sind, ob sie danach gelöscht wurden, ob sie noch irgendwo liegen. In Baden-Württemberg hat man sie nicht bekommen, obwohl es ja zentral eben um die Kontakte des NSU nach Baden-Württemberg geht. Also insgesamt dieses Organisationschaos zwischen den Behörden, die mangelnde Abstimmung, auch nach 2011 davor, ist man im Heilbronner-Fall nicht davon ausgegangen, dass es überhaupt um Rechtsterrorismus oder um die rechte Szene geht. Ist vielleicht kann man sagen, es ist vielleicht auf einem Auge blind. Auf der anderen Seite ist dadurch auch verständlich, warum in die Richtung keine Akten angefordert wurden. Das hat auch das Ausschussmitglied Weihrauch nochmal deutlich angesprochen, dass das offensichtlich ein großes organisatorisches und strukturelles Problem ist.
Soweit RDL-Redakteurin Pia zur Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses am Freitag, den 24. Februar. Und das war's auch wieder mit Fokus Südwest mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 2. März.
Am Mikrofon waren Fabian und Johanna.
Tschüss und auf Wiederhören.